Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zunächst als Grundlage der Predigt den angekündigten Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, lesen. Und zwar lese ich uns bis Vers 12, ab Vers 1 bis Vers 12. Petrus, Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Liebe Gemeinde, in der heutigen Predigt wollen wir weitermachen mit unserer Betrachtung des ersten Kapitels des ersten Petrusbriefes. Wir sind ja mittlerweile in den ersten Petrusbrief eingestiegen und haben letztes Mal die Verse 1 und 2 betrachtet. Besonders aufgefallen war uns, dass in diesem Vers von allen drei Personen der Dreieinigkeit die Rede ist. Es gibt davon nicht sehr viele Stellen, eine davon finden wir hier. Wir haben festgestellt, dass Gott, der Vater, sein Volk aus Heiden, das Israel, erwählt. Dass Gott, der Heilige Geist, sein Volk heiligt, beiseite stellt für ihn. Wir haben festgestellt, dass Gott, der Sohn, Jesus Christus, sein Volk von den Sünden reinigt durch sein Blut. Wahrhaft große Erkenntnisse. Aber wir haben auch erkannt, dass unser Bürgerrecht im Himmel ist und dass wir als Fremdlinge auf dieser Erde leben. Alles, was hier, sagen wir mal, hier unten auf der Erde passiert, tritt hinter die Hoffnung auf den Himmel zurück. Und wir haben es bereits letztes Mal gesagt, Hoffnung ist ja das Hauptthema des ersten Petrusbriefes. Eine Hoffnung, die teuer erkauft war durch das Blut Christi, das er für uns alle wirksam vergossen hat. Es ist selbstverständlich. Und es ist ganz naheliegend, dass Petrus den Namen Gottes darüber lobt. Und im dritten Vers mit großen Worten des Lobes beginnt. Der Lobpreis Gottes ist sozusagen der Rahmen, in den Petrus die folgenden Worte hüllt. Und bitte bedenken wir, dass die Verszählung, die wir hier vor uns haben, ja willkürlich erfolgte. Sodass Petrus selbst nicht in Versen redete oder gar an irgendeiner dieser Stellen abstoppte, sondern er verfolgte seinen Gedanken einfach weiter. Und dieser Satz, über den wir uns jetzt unterhalten, stoppt eigentlich erst in Vers 9. Wenn wir in unsere Bibel schauen, dann sehen wir bis dahin zwei Punkte. Aus praktischen Erwägungen heraus hat man diesen langen Satz in mehrere kleine deutsche Sätze abgeteilt, damit wir es einfach besser verstehen können. Aber das, was er hier sagt, sprudelt aus ihm heraus in einem durchgängigen Satz bis Vers 9. Dennoch ist Vers 3 eine sehr gute Einheit, um ganz dezidiert heute nur auf diesen Vers einzugehen. Behalten wir das einfach mal im Hintergrund. Im Grunde ist es ein Gedankengang, durch den Petrus hier geht. Wir wollen aber heute zuallererst und auch in der Gliederung in dieser Predigt auf den Vers 3 achten. Ich lese ihn uns noch einmal kurz vor. Dort heißt es: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und deshalb möchte ich in der heutigen Predigt drei Punkte besonders beleuchten. Zum einen das Thema oder den Begriff der Wiedergeburt. Ich möchte mich mit der Auferstehung Christi beschäftigen und dann zum Ziel kommen, zu der lebendigen Hoffnung. Natürlich alles, was in dem Vers vorkommt, auch noch drumherum. Aber anhand dieser Gliederung wollen wir durch diesen Vers gehen. Wenn man Christen oder interessierte Menschen oder wen auch immer einmal fragt, was die schwierigsten zu verstehenden Begriffe des Neuen Testamentes sind, dann können wir einiges erwarten, was dann aufgezählt wird, was man denn wirklich vielleicht schlecht verstehen kann. Aber wir können uns auch vorstellen, dass unter diesen Worten vielleicht der Begriff der Wiedergeburt ist. Tatsächlich ist es aber so, dass viele Menschen sehr wohl der Meinung sind, dass sie wissen, was Wiedergeburt ist. Tatsächlich ist es so, dass in unserer Umgangssprache das Wort Wiedergeburt sehr oft vorkommt. In Amerika, im englischsprachigen Raum, bezeichnen sich Christen gerne als Wiedergeborene. Als wiedergeborene Christen vielleicht. Aber das Neue Testament geht mit diesem Begriff sehr sparsam um. Ganz anders, als wir das vielleicht heute manchmal umgangssprachlich tun. Der Begriff, den wir hier im Griechischen für Wiedergeburt finden, gibt es in dieser Zusammenstellung an keiner anderen Stelle im Neuen Testament. Es wird zwar inhaltlich von dem Gleichen geredet, aber dieses Wort, das wir hier finden, und wenn wir uns das griechische Wort einmal anhören und es klingen lassen, dann verstehen wir vielleicht aus der Erfahrung auch einiges davon. Denn das, was hier mit Wiedergeboren beschrieben ist, heißt Anagenesis. Genesis in dem Fall hier, aber es klingt uns wie Genesis, es klingt uns wie Schöpfung, es klingt uns wie dieses Geborensein, dieses Geschaffensein. Selbst ohne Griechischkenntnisse, schon vom Klang her merkt man, dieses Wort hat etwas mit Schöpfung, mit Geschaffensein zu tun. Und Anna heißt nichts anderes als wieder. Erneut, nochmal. Ein Wort, das vielleicht auch im Zusammenhang mit den Baptisten bekannt ist. Wenn wir von Baptisten reden, dann meinen wir sehr häufig eigentlich Anabaptisten, Wiedertäufer. Ein Wort, das früher häufiger verwendet wurde, heute weniger. Aber auch da ist Anna das Wort, das sagt noch einmal, wieder. Also finden wir für Wiedergeburt ein Wort, das zusammengesetzt ist aus diesem Anfang, Anna, und Geneso wäre die Verbform Genesas, wie es hier gebraucht ist. Tatsächlich ist es nur Petrus, der dieses Wort so gebraucht. Aber es ist nicht so, dass von dem Thema Wiedergeburt nur an dieser Stelle oder nur in dem Petrusbrief geredet wird. Petrus selbst gebraucht es ja dann, nur 20 Verse später, in 1. Petrus 1, Vers 23, noch einmal. Paulus benutzt das Wort, so wie wir es hier finden, gar nicht. Und in den Evangelien finden wir es so in dieser Art auch nicht. Dennoch ist an anderen Stellen von dem Wort Wiedergeburt oder Geborensein, noch einmal Geborensein, die Rede. Dann wird es allerdings ergänzt durch ein Adjektiv, was so viel heißt wie von Neuem geboren oder von oben geboren sein. Im Deutschen lesen wir dann manchmal auch in der Bibel, dass Menschen von Neuem geboren werden. Oder vielleicht auch in Übersetzung, dass sie von oben geboren werden. Und ich habe einmal geschaut in einer englischsprachigen Bibel. Da ist es so, dass tatsächlich an diesen Stellen auch ein Unterschied gemacht wird. Wenn Petrus von Wiedergeburt redet, dann wird der Begriff begotten again benutzt, obwohl man umgangssprachlich vielleicht eher born again sagt. An anderen Stellen, wo dieses Wort geboren sein ergänzt wird mit von oben oder mit von neuem geboren sein, da wird übersetzt mit born again. Kleiner Sprachausflug, vielleicht nicht ganz einfach, aber es zeigt uns, dass durchaus sprachlich hier feine Unterschiede auch zu finden sind. Dass das Thema auch genau beschrieben wird und dass Petrus hier eine durchaus ganz bewusst, ganz genaue Formulierung benutzt. Tatsächlich, inhaltlich, redet Petrus aber von einem Wunder, das der Geist Gottes alleine bewirken kann. Alle Glaubenden werden von Gott von Neuem geschaffen. Ein Thema, eine Frage, an der sich sogar die größten Denker, die in der Zeit mit Jesus lebten, rieben und sich Fragen stellten. Nikodemus, der große Lehrer, eilte zu Jesus und fragte ihn nach diesem Thema. Und selbst er irrte sich, als er darüber nachdachte und ging davon aus, dass ein Mensch physisch, also im Körper, neu geschaffen werden müsste. Und er fragte Jesus, ob denn ein Mensch nun in den Mutterleib zurückkommen müsste. Also körperlich dahin zurückkommen müsste, wo er herkommt. Von Neuem, von Beginn einfach dieses Leben aufgerollt werden müsste. Jesus tadelte ihn, dass er als Lehrer darüber keine Ahnung hatte. Und machte ihm und uns klar, dass Wiedergeburt durch den Geist Gottes erfolgt und nicht durch den menschlichen Körper. Die Wiedergeburt des Glaubenden ist etwas Geistliches. Sein Körper sieht vorher und nachher gleich aus. Auch seine Sündernatur ist nicht ausgetauscht. Der Mensch sündigt vorher und er sündigt nachher. Allerdings bewirkt der Geist Gottes, dass ein Glaubender in seinem Leben immer mehr nach Jesus fragt, sich nach ihm sehnt und ihm ähnlicher werden will. Und er wird im Laufe seines Lebens sogar in Jesus hinein verwandelt. Der Wiedergeborene leidet manchmal sogar mehr unter seiner Sünde, als er es vorher erkannte. Obwohl es den Glaubenden manchmal zur Verzweiflung bringen könnte, vertraut er dennoch im Laufe seines Lebens immer mehr auf Christus und wirft seine Sünden immer mehr auf ihn. Das ist typisch für wiedergeborene Christen, für Menschen, die tot waren in ihrem Leben, geistlich tot waren in ihrem Leben und neues Leben von dem Schöpfer Gott bekommen haben. Er schafft etwas, das vorher nicht da war. Er macht einen Menschen zu etwas, das vorher nicht vorhanden war. Gott macht einen toten Menschen, der körperlich zwar lebt, aber geistig tot ist, also nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, was vor Gott gut ist oder vor Gott Bestand hat, zu einem lebenden Menschen, der jetzt in der Lage ist, etwas zu tun, was vor Gott Bestand hat. Jesus selbst hat dieses Thema auch einmal aufgegriffen, wie das dann ist mit einem Menschen, der tot ist und der dann lebendig wird. Ich möchte uns eine kleine Passage aus Johannes 5 vorlesen. Wer am Freitag in der Jugendstunde war, ist klar im Vorteil, denn wir haben auch da diese Stelle zitiert. Wer mit aufschlagen mag, kann gerne in Johannes 5 schauen, ab Vers 24. Und schauen wir zum einen auf das Zusammenspiel zwischen dem, wie hier von Tod und von Leben die Rede ist, aber auch einmal im Vers 25, was Jesus dort sagt. Ich lese ab Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Sohne verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er die Macht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der ist von seinem geistigen Tode zum Leben hindurchgedrungen, obwohl er körperlich lebt. Sein geistiger Tod wird zu geistigem Leben. Mit dem Kommen Jesu war die Stunde gekommen, dass dies offenbar wurde. Mit seiner Auferstehung wurde das, was er hier anspricht, vollendet. Dass Menschen verstehen, dass Gott Tote lebendig macht. Dadurch werden geistlich Tote die Stimme Jesu hören, so wie einst Lazarus, und sie werden vom geistigen Tod zum geistigen Leben hinübergehen. Das ist Wiedergeburt. Das ist die Wiedergeburt, die Jesus Nikodemus erklärte und die Petrus uns hier erklärt. Genau deshalb benutzt er sprachlich die Worte Tod und Leben in diesem Vers. Er stellt den Tod der Auferstehung gegenüber. Ganz genau beschreibt er Jesus, der tot war und auferstanden ist. Das ist Tod und Auferstehung. Das ist Wiedergeburt. Tod und Auferstehung, das ist auch Glauben. Denn der dieses neue Leben versteht, ist der, der an den Auferstandenen glaubt. so gucken wir noch einmal in unseren Vers im ersten Petrusbrief hinein. Vielleicht jetzt noch einmal mit einer etwas anderen Betonung. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Da ist Tod und da ist Leben. Alle Hoffnung ohne Christus ist eine tote Hoffnung. Eine Hoffnung, die in den Tod mündet und die in sich tot ist. Wogegen alle Hoffnung auf Christus, alle Hoffnung mit Christus, das ist wiedergeborene Hoffnung, lebendige Hoffnung, Auferstehungshoffnung. Die Wiedergeburt ist die Auferstehung von geistlich toten Menschen. Wir haben es bereits gesagt. Sie basiert auf der Auferstehung Christi. Ohne Auferstehung Christi gibt es keine Auferstehungshoffnung. Kommen wir deshalb nun zum zweiten Punkt, der, wie gesagt, die Auferstehung ist. Die Auferstehung Christi. Jeder kann jetzt sagen, ja, du hast uns ja bereits etwas zur Auferstehung gesagt. Wir haben die Bedeutung verstanden und auch diesen Vergleich mit der Wiedergeburt abgespeichert. Was bleibt denn jetzt noch offen zu diesem Thema? Ich habe eben diesen Vers noch einmal gelesen und bewusst eine andere Betonung gelegt als zuvor. Das Ende des Verses. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich möchte diesen Vers nun noch einmal lesen. In einer noch anderen Betonung. Auf ein ganz kleines Wörtchen mitten in dem Vers. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der uns wiedergeboren hat. Hierauf liegt die Betonung. Stellen wir uns doch einmal eine provokative Frage. Eine ganz einfache Frage. Wann und wie wird ein Mensch wiedergeboren? Wann und wie und wo wird ein Glaubender wiedergeboren? Ist doch ganz legitim, wenn man sich über Wiedergeburt beschäftigt. Sicher schießt es jetzt manchen in den Kopf und sie sagen, ja, das passiert bei seiner Bekehrung. Andere sagen vielleicht, naja, vielleicht ist es ja schon vor Grundlegung der Welt passiert, als Gott seinen Ratschluss fasste, die Menschen zu erretten. Manche sagen vielleicht, auf Golgatha, am Kreuz, dort geschieht Wiedergeburt. Und einige antworten vielleicht in der Auferstehung Christi. Ich schließe mich hier der letzten Gruppe an. Es mag vielleicht verwundern, aber genauso verstehe ich diesen Vers hier. Der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn Gott uns durch Christi Tod, durch seine Auferstehung wiedergeboren hat, dann wird uns dies doch in unserer Bekehrung nur vermittelt. Dann wird uns doch dort nur gezeigt, was Gott gewirkt hat, was geschehen ist. Was aber tatsächlich in der Auferstehung bereits passierte. Genauso kann man auch diesen Vers in Johannes 5, Vers 24 lesen. Dort heißt es, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Jesus hätte doch auch sagen können, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der bekommt ewiges Leben. Oder der wird ewiges Leben bekommen und kommt dann nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Vielleicht besser dann auch noch, er wird vom Tode zum Leben hindurchdringen. Aber Jesus redet hier in Vergangenheit. Er sagt, wer mir glaubt, wer mein Wort hört und mir glaubt, der hat ewiges Leben. Wer wiedergeboren wird, der hat Auferstehungshoffnung. Wenn Gott einen Menschen wiedergeboren hat, wenn es bereits geschehen ist, dann ist es so, dass ein Mensch in seinem Leben diese Auferstehungshoffnung versteht. Das ewige Leben ist also etwas, das bereits besteht, das bereits da ist, das nicht irgendwie neu dazukommt. Ewiges Leben ist eine Tatsache und keine Belohnung für eine Tat, für irgendeine Handlung. Es ist eine geschaffene Wahrheit, die besteht und nicht eine Folge von irgendwelchen Taten. Vielmehr ist es so, dass die Menschen, die Gott sich erwählt, irgendwann einmal zu ihm gezogen werden und verstehen, dass sie ewiges Leben haben. Eins ist sicher, man wird nicht wiedergeboren durch die Annahme Christi. Als das passiert, was wir oft als zum Glauben kommen bezeichnen, da müsste man eigentlich besser sagen, dass der Glaube zu uns kommt. Denn es wird eine Heilstatsache offenbart. Und es wird Glauben in uns geschaffen, der dann in uns besteht. Der Sinn der Auferstehung ist doch auch umso mehr, dass Heilstatsachen geschaffen wurden. Dass Heil vollbracht ist und vollendet ist. So wie es in Johannes 19, Vers 30 zu lesen ist. Es war vollbracht. Als Christus ans Kreuz ging, da war sein Heilswerk vollbracht. Sicher war er noch nicht auferstanden, dass er diese Worte sagt. Aber genau das ist es doch. Eine zusammenhängende Handlung, mit der Heilstatsachen geschaffen wurden. Die Glaubenden verstehen es, wenn sie Gottes Wort hören und glauben. Sie verstehen dann auch, dass sie am Kreuz mit Christus gekreuzigt wurden und dass sie mit ihm auferstanden sind. Dass dies kein abstraktes Ereignis ist, sondern dass sie mit ihm gekreuzigt wurden. Dass ihr altes Leben gekreuzigt wurde. Dass ihre Sünden am Holz hängen. Und dass sie mit ihm auferstanden sind. Keineswegs verstehen sie, dass sie etwas tun müssen, dass dies wirksam wird. Wir können also einerseits alle Theorien verwerfen, die ein Mitwirken des Menschen am Heil betonen. Andererseits können wir verstehen, dass Gott vollendet gehandelt hat. Vollendet am Kreuz, vollendet in der Auferstehung. Man kann das nicht überbetonen. Unser geistiger Tod wurde am Kreuz getötet. Und in der Auferstehung ist geistliches Leben entstanden. Also unsere Wiedergeburt geschehen. Die Christen verstehen das alles zu unterschiedlichen Zeiten ihres Lebens. Es gibt keinen Zeitplan, es gibt keine Uhr dafür, die man danach stellen könnte. Jeder versteht irgendwann einmal in seinem Leben, dass er geistig tot ist und war und dass dieser geistige Tod von Christus am Kreuz besiegt wurde. Übrigens, unser geistiger Tod umfasst alle Glaubenden. Ich meine, das gilt auch für Noah, das gilt auch für Abraham und auch für David. Es gilt nicht nur für Leute, die nach der Kreuzigung Christi gelebt haben. Es gilt für alle Glaubenden aller Zeiten. Die Menschen, die vor der Zeit von Golgatha lebten, hatten genauso wie wir auch eine Offenbarung dessen, der dort am Kreuz hing. Vielleicht in Ausschnitten, vielleicht in Teilen. Aber ihren geistigen Tod verstanden sie alle. Und dass sie von Gott auferweckt werden müssen zum Leben, verstanden sie alle. Manche Details sind verborgen, aber das ist nun mal das Prinzip einer fortschreitenden Offenbarung. Aber von allen Personen, die das Heil verstanden und erkannten, kennen wir ein Bekenntnis. Es gibt einen verheißenen Erlöser, einen verheißenen Messias, der unsere Schuld trägt, der unser Erlöser ist, der mein Erlöser ist. Es gibt einen Gott, der mich herausholt aus meinem Tod. Petrus selbst geht mit dem Wörtchen uns sehr sparsam um. Und wir finden es selten in seinen Briefen. Aber an den wichtigen Stellen, da benutzt er es. Da schließt er sich ein in den Kreis der Glaubenden. Und hier an dieser Stelle benutzt er dieses Wort uns. Wir. Persönlich. Haben. Durch die Auferstehung Christi Wiedergeburt erfahren. Und bisher haben wir in der Betrachtung dieses Verses ja eine kleine Formulierung etwas umschifft. Zwei Worte, die aber sehr wichtig sind, nämlich lebendige Hoffnung. Jesus Christus hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Er ist derjenige, der durch seine Auferstehung in unser Leben Hoffnung, lebendige Hoffnung gebracht hat. Wir haben in der Betrachtung, in der vorangegangenen Betrachtung im Grunde ja nur nach hinten geschaut, auf das, was passiert ist. Jetzt in der Betrachtung der lebendigen Hoffnung schauen wir nach vorne. Das eigentliche Ziel, der eigentliche Plan Gottes ist aber auch darauf ausgerichtet, dass wir einst zu der Vollendung unseres Heils kommen. Dass wir in Gemeinschaft mit ihm im Himmel leben werden. Dazwischen leben wir eine lebendige Hoffnung. Lebendig ist hier sicher ein krasser Gegensatz zu dem Tod, von dem wir gehört haben. Der wiedergeborene Christ ist lebendig. Er lebt, wie er vorher nicht gelebt hat oder wie andere nicht leben. Geistig natürlich. Wir sehen Menschen, die natürlich körperlich leben, aber an keiner Stelle, nur irgendwo an irgendetwas denken, was mit Gott zu tun hat. Und wenn, dann alles ablehnen und abstreiten. Aber der Christ lebt in einer lebendigen Hoffnung. Und wir können es mal sagen, wie dominant dieses Wort lebendig für Petrus in seinem ersten Petrusbrief ist. Es ist erstaunlich, wie oft er das Wort lebendig und lebendig im Zusammenhang mit Hoffnung benutzt. Beschreibt die Christen als Steine, als lebendige Steine. Wir können uns doch im Grunde nichts vorstellen, nichts Toteres vorstellen als einen Stein, oder? Vielleicht gibt es Mutige, die sagen, wenn man einen Stein tritt, dann spürt er Schmerz. Aber ganz ehrlich, es gibt doch nichts, was man sich toter vorstellen kann. Selbst bei Holz hat man noch den Gedanken, dass der Baum irgendwann lebte. Aber Stein ist tot. Genau diese Gegensätze sind für Petrus sehr wichtig. Und so sind wir geworden zu einer lebendigen Hoffnung. Und einige Verse später redet er noch einmal von Hoffnung. In Vers 13, und wir wollen diesen Vers einfach mal anhängen, damit wir diesen Gedanken weiterführen. Diese persönliche Hoffnung des Christen mündet in ein persönliches Leben. Ich will mal sagen, in ein eigenes Leben, für das es aber auch von Petrus eine Empfehlung gibt. Und hier in Vers 13 wird er ganz konkret. Er sagt, darum umgürtet die Lenden eures Gemütes. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnungen ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Unsere Hoffnung soll auf die Gnade ausgerichtet sein, die wir in Christus haben. Das ist im Grunde ganz einfach. So soll sich unser Leben daran ausrichten. Letzten Endes sind es die gleichen Worte, die wir auch an anderen Stellen hören. Zum Beispiel in der Bergpredigt. Dort heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was heißt das denn, anderes als zu sagen, setzt eure Hoffnung ganz auf die Offenbarung Christi. Auf das geoffenbarte Reich Christi. Wir sollen nicht wie die toten Fische leben und uns treiben lassen. Wir sollen sogar unsere eigenen Bedürfnisse kontrollieren und beherrschen. Wenn unser Ziel eine lebendige Hoffnung ist, dann liegt in unserem Leben die Auferstehungskraft Christi. Unser Leben soll eben nicht tot und abgeschottet sein. Nein, es soll von Christus und von seiner Auferstehung geprägt sein. Sozusagen eine Aneinanderreihung von Sonntagen. Denn das ist ja der Tag der Auferstehung, der erste Tag in unserer Woche, den wir als solchen feiern. Und dann müsste doch dieser Sonntag geprägt sein von Alltagssonntagen. Petrus mag ja das Wort lebendig gerne. Dann werden unsere Tage lebendig. Unsere Hoffnung, die an dieser Wiedergeburt aufgerichtet ist, an der Auferstehung Christi, führt uns dann zu Auferstehungserkenntnissen. Dann verstehen wir, dass da Leben eingezogen ist in unser Leben. Unsere Verkündigung ist dann auch lebendig, wenn dieser auferstandene Christus verkündet wird. Das ist unser Trost, unser Friede, unser sicheres Gefühl, unsere Gewissheit. Wir wissen, dass wir einen treusorgenden Vater haben, der uns jeden Tag in dieser lebendigen Hoffnung leben lässt. Der unser Leid gering erscheinen lässt im Vergleich zu dem, was uns zukünftig erwartet. Petrus formuliert das einmal so. Lebendig sein heißt also, die Offenbarung Christi anzuschauen und zu erforschen. Und darin die Gewissheit zu bekommen, dass alles, und sei es noch so schlimm in unserem Leben, keine oder nur geringe Bedeutung hat, im Vergleich zu den großen Dingen, die vor uns liegen, die so groß sind, dass Totes lebendig wird. Das ist doch die lebensspendende Botschaft. Was tot war, wurde lebendig gemacht. Einmal Christus. Und mit Christus auch wir. Wir viele, die wir tot waren, wurden mit ihm lebendig gemacht. Deshalb wollen wir zum Ende in diesen Lobpreis einstimmen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen.